Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Moin! Damit herzlich willkommen zum neuen Video.
Es gibt ganz viele Lehrer, die mir auch auf Instagram folgen und das wirklich feiern, was ich mache.
Das ist das Schöne an Social Media, man kann selbst Influencer, Influencerin werden und kann sich selbst einbringen. Das heißt, man ist nicht machtlos.
Hätte mir damals jemand vor über 5 Jahren gesagt, dass ich das irgendwann mal hauptberuflich machen kann, hätte ich nicht geglaubt.
Das Gute ist, das ist ja alles so öffentlich und wir stehen auch mit unserem vollen Namen. Also das ist ganz klar, man findet sofort, wer wir sind und die Leute können das direkt kommentieren. Also das Schöne ist, es gibt quasi eine Kontrolle durch die Community.
Inszenierte Fotos, luxuriöse Unterkünfte, exotische Urlaubsziele und bezahlte Inhalte. So zeigen sogenannte Influencer die Welt auf Plattformen wie TikTok, Instagram oder YouTube. Rund 54 Millionen Deutsche sind laut Branchenverband Bitkom in den sozialen Medien angemeldet und schauen sich regelmäßig die Inhalte an. Die Influencer nutzen diese starken Reichweiten für sich. Da geht es aber keineswegs nur um belanglose Inhalte. Es gibt immer mehr Influencer, die für gesellschaftlich relevante Inhalte eintreten. Es geht um Themen wie Ernährung, Medizin, Bildung und Politik. Und so werden aus Influencern Sinnfluencer. Über diese Gruppe wollen wir in unserem heutigen Wochenendjournal berichten. Mein Name ist Judith Dauwalter. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Eine weiße Bürotür und dann sehe ich da auf dem Türrahmen ein Schiebeplättchen, das ist gerade rot. Wir vom Radio kennen das, das heißt, da wird gerade aufgenommen. Ich habe aber ausgemacht, dass ich reingehen darf.
Und das war Mathe-Quiz mit Nick.
Nach seinem Mathematikstudium gründet Nick Klupak im Jahr 2009 das Nachhilfeinstitut Akademus. Mit seinem Team aus über 80 Dozierenden betreut und begleitet er jährlich viele hundert Schülerinnen und Schüler und versucht sie durch das Schuljahr und zum erfolgreichen Schulabschluss zu bringen. Nick Klupak ist aber auch in den sozialen Medien aktiv. Monatlich erreicht der 39-Jährige so über 6 Millionen Menschen. Im Büro seiner Regensburger Nachhilfeschule steht Nick Klupak hinter dem ovalen Holzschreibtisch. An der Wand ein Whiteboard, das mit blauem LED-Licht umrahmt ist. Von der Seite beleuchtet ihn ein Lichtstrahler. Nick guckt geradeaus in sein Handy. Das ist mit Hilfe eines Stativs auf seinen 1,95 Meter Körpergröße angepasst.
Warum lernt man folgenden coolen Trick eigentlich nicht?
Ich habe mich zwischen eine graue Schaumstoffstellwand und den Schreibtisch gezwängt, sehe auf dem Handy-Display die laufende Aufnahme.
Warum lernt man folgenden coolen Trick eigentlich nicht in der Schule? Guck mal, 11 mal 16. Du markierst die 1 und die 6 und 1 mal 6 ergibt doch 6. Und jetzt rechnest du noch 11 plus 6, was 17 ergibt. 176 ist das Ergebnis. Fertig. Cool, oder?
1:02 durchgeheizt. Es ist Montagmorgen. Es dürfte jetzt 21:45 sein. Ist es ein typischer Montagmorgen?
Etwas später als sonst. Normalerweise bin ich so um 9:30 schon dran mit Dreh. Aber ansonsten ganz typisch. Ich komme in die Arbeit, baue mein Setup auf und leg los.
Und das heißt, was tust du dann am Montagmorgen?
Also der Tag startet, indem ich erstmal kurz vorstrukturiere, welche Videos ich drehen will, also die Inhalte selber nochmal durchrechnen, also ganz grob skripten, könnte man sagen.
Für die ganze Woche?
Ja, ich drehe tatsächlich alle Videos für die Woche auf einmal.
Die sind dann alle für Instagram oder für andere Plattformen auch?
Ehrlicherweise lade ich die auf alle Plattformen hoch. Also die Klassiker, Instagram, Facebook, YouTube und TikTok. Allein die Aufnahme reserviert schon den Vormittag und damit ist es natürlich noch nicht getan. Du hast natürlich die ganze Produktion danach noch, also du musst sie schneiden, du musst Einblendungen machen, du musst dir Caption überlegen, also die Texte unter den Videos. Du musst sie irgendwann hochladen, du musst dann natürlich auch, wenn sie mal hochgeladen sind, auf Kommentare oder du willst dann natürlich auch auf Kommentare reagieren und so weiter und so fort.
Wir duzen uns, warum tun wir das?
Im Social-Media-Bereich ist es eigentlich gang und gäbe. Also egal, wer mir anschreibt, das sind teilweise auch promovierte Leute, wenn die mir auf Instagram eine Nachricht schreiben, die sagen auch immer Hallo Nick und das ist auch ganz normal so.
Jetzt habe ich dich aber im Drehen unterbrochen. Wie geht's jetzt normalerweise weiter bei dir?
Also wir sind jetzt gerade mitten im Dreh. Ich bin gerade bei Video 1 tatsächlich und hätte für heute jetzt 4 Videos geplant. Und dich werde ich auch einsparen, liebe Judith.
Ja, cool. Dann bin ich gespannt. Legen wir los. Also im hinteren linken Eck, kurz vor der Balkontür, ist eine Steckdose. Hier wollen wir jetzt ein kleines Video spielen, eine Szene spielen. Es geht darum, dass ein Mitarbeiter in der Firma sein Handy lädt. Ich darf die Chefin spielen, die sich aufregt darüber, weil es ja sehr teuer sei. Und der Mathe-Nick als dritte Person erklärt uns dann am Whiteboard, wie viel das eigentlich kostet. Also ich darf jetzt mitmachen. Das heißt, ich stelle mein Mikrofon auf ein Stativ, damit ich es nicht in der Hand habe auf der Aufnahme. Wissen Sie eigentlich, was das kostet, wenn Sie jeden Tag Ihr Handy hier aufladen?
Ja, ein Träumchen.
Lass uns doch nochmal in deine Accounts reinschauen oder zumindest in deinen wichtigsten Account. Gibt's den?
Also auch wenn ich da nicht die meisten Follower habe, also auf TikTok habe ich um die 600.000, würde ich trotzdem sagen, dass Instagram für mich die wichtigste Plattform ist, weil da einfach am meisten Interaktion stattfindet.
Wir öffnen Instagram. So, da sind wir jetzt gleich auf der Mathe mit Nick-Seite. Wie viele Follower hast du?
263.000, sagt die App.
Gehen wir in die Einstellungen, Insights.
Jetzt gehen wir auf Follower. Wenn man sich in die Altersgruppen mal reinblickt, dann stellt man fest, dass nur 1,7% aller Follower nicht erwachsen sind. Also ab 18 ist man offiziell erwachsen. 8% sind dann zwischen 18 und 24. Und jetzt kommen nochmal rund 75% dazu, die zwischen 25 und 54 sind.
Also drei Viertel deiner Follower und Followerinnen sind über 25.
Ja.
Also das ist jetzt nicht so die klassische Nachhilfe-Zielgruppe. Eigentlich bist du ja ein Nachhilfelehrer in den sozialen Medien.
Das war die ursprüngliche Vision dahinter, ja. Aber ich glaube einfach, dass mir hier zwei Zielgruppen folgen. Die eine Zielgruppe sind einfach die Erwachsenen, die frisch im Kopf bleiben wollen. Und die andere Zielgruppe sind eben junge Eltern, die das wiederum aufsaugen, um es dann früher oder später ihren Kindern weiterzugeben.
Warum erreichst du nicht junge Leute, Schüler und Schülerinnen, die tatsächlich Hilfe in Mathe in der Schule brauchen?
Wenn, dann nutzen die tatsächlich auch gerne mal YouTube, weil YouTube ist ja verglichen jetzt mit Instagram und TikTok eine Suchmaschine oder im Gegensatz zu TikTok und Instagram eine Suchmaschine. Also ich habe Hausaufgaben auf, wie auch immer, und dann gebe ich da halt quadratische Ergänzung ein bei YouTube und dann finde ich auch die entsprechenden Tutorials. Also das machen die Jugendlichen schon. Es gibt hinreichend viele Creator, die da wirklich hochwertigen Content auch posten und ich kann es nicht besser machen als die. Ich fühle mich da eher in der Unterhaltungsbranche wohl.
Wie funktioniert diese Plattform? Hast du dir das alles selber erarbeitet?
Und wir sind da so eine Gruppe aus 5, 6 Influencern, die sich alle 2 Wochen online im Meeting treffen und dann tauscht man sich aus, Best Practice etc.
Wie viele Stunden wöchentlich bist du beschäftigt mit Mathe mit Nick?
Also wenn ich den Kern nehme, wie Video drehen, schneiden, hochladen und so weiter, würde ich sagen, schafft man in 10 Stunden alles, was darüber hinauskommt. Wahrscheinlich sind es im Schnitt 20.
Also ein Halbtagsjob, der dich ernährt?
Ja.
Was könnten Pädagogen und Pädagoginnen lernen von dem Sinfluencer Mathe mit Nick?
Was all diese Tutorials in Anführungsstrichen eint, ist, dass man Themen auf den Punkt bringt. Und dass es mal wirklich, egal ob jetzt 1 Minute oder 5 Minuten, um einen Aufgabentypus geht. Klar muss man Transferwissen auch irgendwie schulen und irgendwie über den Tellerrand hinaus denken lernen etc. Aber am Ende kommt in meinen Augen zu kurz, wie man gewisse Themen und Aufgabentypen wirklich effektiv runterrechnen kann. Und das ist natürlich in Perfektion auf Social Media erfüllt.
Ist es gefragt, deine Erkenntnisse in dieser Richtung?
Es gibt ganz viele Lehrer, die mir auch auf Instagram folgen und das wirklich feiern, was ich mache. Es gibt auch andere, die finden es nicht gut. Auf der Mathe-Didaktik-Konferenz, da hatte ich den Hauptvortrag. Und da ging es dann eben in meinem Vortrag auch darum, was kann die Schule wirklich lernen von Social Media. Und ich bringe mal einen Punkt noch rein, der in meinen Augen ganz objektiv ist. Social Media ist nicht krank. Ein Social Media Video kann auch um 23 Uhr abgespielt werden. Ein Lehrer kann das nicht. Ein Lehrer kann eben nicht 30 Schüler gleichermaßen effektiv unterrichten und betreuen. Das wird einfach nicht funktionieren. Und da sehe ich wirklich einen ganz klaren Vorteil von Social Media. Ich kann immer auch außerhalb der Schule mir Themen aneignen.
Also kein Ersatz vielleicht, aber eine Ergänzung zur Lehrkraft.
Also ich glaube hier an das Zusammenspiel.
Ein Mähdrescher fährt übers Getreidefeld, gefilmt aus der Drohnenperspektive. Ein Traktoranhänger randvoll mit Roggenkörnern. Ein Hund, der schwanzwedelnd aus der Tür des Bauernhauses springt. Dann dreht der Landwirt die Kamera um und spricht die Zuschauenden direkt an.
Moin! Damit herzlich willkommen zum neuen Video.
Verwuschelte blonde Haare, verschmitztes Grinsen, kantige Gesichtszüge. Lars Peters ist Landwirt, 29 Jahre jung und YouTuber. Auf dem Kanal von @biopeters finden sich über 150 Videos. Alle paar Tage ein neuer Film von rund einer Stunde. Bio Farm Vlog steht in einheitlichen fetten Buchstaben über jedem Vorschaubild. Vlog, das heißt Videoblog, also ein Videotagebuch, das Lars den Zuschauenden am Schreibtisch oder am Sofa präsentiert. Lars nimmt sie virtuell mit in seine Welt. Schwere Maschinen, weite Felder, große Lagerhallen. Um so viel Inhalt zu erzeugen, filmt der Bauer einen Großteil seines Arbeitsalltags mit. Dabei darf ich ihn heute begleiten und versuche es tatsächlich auch mal selbst virtuell. Im fränkischen Fürth bei Nürnberg sitze ich in meinem Wohnzimmer auf meinem senfgelben Ecksofa, den Laptop neben mir auf der Armlehne. Und jetzt starte ich einen Videoanruf in Trebel, Niedersachsen. Das ist ungefähr auf der halben Strecke zwischen Braunschweig und Schwerin. Einen Videoanruf bei Lars Peters.
Moin!
Moin, hi! Wo erwische ich dich gerade, Lars?
An der Tankstelle des Vertrauens erwischst du mich gerade. Ich fange parallel direkt an zu filmen, ne? Moin.
Schwarzes Polohemd, schwarze Käppi, weiße Kopfhörer, Bluetooth-Kopfhörer in den Ohren. Darüber bin ich mit ihm verbunden. Er sitzt am Lenkrad im Führerhäuschen vom Traktor und ich sehe so den Ausschnitt, ich sehe sein Gesicht und seinen Körper so ungefähr bis zur Brust. Und jetzt frage ich ihn mal, wo er hinfährt.
Ja, und wir fahren jetzt gerade los wieder mit unserem Krautschlägler. Der ist hier hinter. Ich kann gucken, ob ich dir den auch mal zeige. Ne? Da ist das rote Ding.
Beschreibe ich mal. Rotes Ding heißt, da hängt hinten an deinem Traktor dran. Ja, so ein rotes, längliches Gerät über die Breite vom Traktor.
Ja, ist sogar breiter als Traktor. Das ist 3 Meter breit. Damit nehme ich 4 Kartoffelreihen mit. Deswegen ist das immer ein bisschen doof, hier mit so auf der Straße zu fahren.
Heißt, du füllst die Spur ziemlich gut aus auf der Straße?
Ja, genau. Und Prinzip dahinter ist jetzt eigentlich, dass man das Kartoffelkraut abschlägt, damit die Kartoffel ja, in Abreifeprozess geht, dass die Schale fest wird. Ne? Wenn du jetzt eine Kartoffel aus dem Damm ausbuddelst und mal mit dem Finger so rüberreibst, siehst du, dass du sofort die Schale abreibst. Und wenn du dir dann vorstellst, dass du so eine Kartoffel rodest auf einen Anhänger, dann eine Kartoffelannahme in die Kiste und dann ins Lager, ist bei jeder Kartoffel überall die Schale schon fast komplett abgerieben und dann ist sie nicht lagerfähig. Deswegen machst du das Kraut quasi ab, dadurch kann logisch keine Photosynthese mehr entstehen und die Schale wird fest.
Du bist, so wie ich es jetzt gesehen habe, von der Landstraße runtergefahren, bist gerade an der Dorfstraße, an den roten Backsteinhäusern vorbeigefahren. Jetzt fährst du gerade aufs Feld.
Ganz genau, jetzt fahre ich gerade aufs Feld. Und hier, da kann man das nämlich noch sehen, was ich meine.
Lars macht die Tür auf vom Traktor, nimmt mich mit der Handykamera mit aufs Feld.
Ich zeige euch mal aus der nächsten Nähe. So sieht das Kraut jetzt aus. Hier siehst du noch den grünen Stängel, aber die Blätter sind halt alle abgestorben.
So, Lars steigt wieder ein in den Traktor, fährt nochmal los. Deine Kamera läuft permanent mit?
Die Kamera läuft gerade permanent mit, ja.
Das ist aber schon ganz schön Multitasking. Also du arbeitest und gleichzeitig sprichst und erklärst du deiner gesamten Followerschaft, was du tust.
Ja, ich mache das jetzt mittlerweile so ein bisschen mehr uncut. Das heißt, dass da auch viele Verhaspler drin sind, seit neuesten. Lasse ich das drin, wirkt auch, finde ich, noch authentischer. Man macht es ja tagtäglich. Irgendwann muss man sich auch bei sowas dann nicht mehr so großartig mega konzentrieren, sondern das ist halt so ein Selbstläufer, sag ich mal.
Also diese Uncut-Version, diese ungeschnittene, die ist für YouTube und für die anderen Plattformen, also vor allem für TikTok, wie machst du das?
Versuch das so ein bisschen aufzuteilen von den Plattformen. Instagram ist so dieser Standard-Cap-View-Content, ab und zu auch lehrreich. TikTok mache ich 1 Minute Erklärvideos, wo ich versuche, die Besonderheit zu zeigen, was im Bio-Bereich anders ist als zum Beispiel im konventionellen Bereich.
Jetzt gibt es ja wirklich so einige Agrarfluencer, würde ich es jetzt mal nennen, wie dich. Was steckt denn dahinter, würdest du sagen, im landwirtschaftlichen Bereich? Ist es eine neue Geldquelle? Ist es was, wo man sagt, man möchte einfach Verständnis schaffen für die Landwirtschaft?
Bei mir hat es angefangen aus Spaß. Irgendwann habe ich so gemerkt, hey, warte mal, ich erreiche mit einer Story, wenn ich bei Instagram eine Story mache, um die 35.000 bis 40.000 Menschen. Und man kennt so von anderen Videos, dass der normale Vlogger, ein Mensch, der einfach nur seinen Alltag vloggt, also keine Nische, ne? Keine landwirtschaftliche Nische, sondern einfach nur, wie er einkauft, wie er Sport macht, wie er was auch immer macht, dass die einen Haufen Geld kriegen und dass die sich extrem teure Autos leisten können, und dieses Influencing ist deren Job. Ich habe irgendwann gemerkt, dass Maschinenhersteller gerne zu mir kommen und mich fragen, ob ich nicht eine Maschine von denen testen möchte. Und das ist der Mehrwert, der den Hof denn davon hat. Ich habe jetzt von Schmotzer dieses komplette Jahr eine kameragesteuerte Hacke mit Verschieberahmen zur Verfügung gestellt. Das würde normalerweise mehrere tausend Euro kosten.
Ist es mit einem Druck auch verbunden? Also du bekommst das Ding hingestellt, dann musst du da ja auch liefern.
Ja, das war gerade bei der Schmotzerhacke für mich eine Erfahrung, weil die hat bei uns gar nicht funktioniert. Und da musste ich den Leuten von Schmotzer dann auch, irgendwann habe ich denen halt gesagt, Alter Leute, es tut mir leid, meine Followerschaft ist das, was mir wertvoll ist. Wenn ich denen jetzt erzähle, dass eure Hacke perfekt ist bei uns, lüge ich, und das kann ich nicht.
Lars Peters überträgt seine Lust an der Landwirtschaft auf sein Publikum. Der 29-Jährige ist ein kommunikatives Naturtalent, zeigt ehrlich und transparent auch, wenn etwas einmal nicht so gut läuft. Ich zitiere die Jury des Agri-Influencer Awards der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft. Da wurde der Landwirt im Jahr 2023 als Best YouTuber German ausgezeichnet. Medienpreise für Agrarfluencer. Ein weiteres Beispiel ist Maja Mockwitz, die ebenfalls im vergangenen Jahr für ihren Podcast Jung und Landwirtin von der Hans-Seidel-Stiftung geehrt wurde. Auszeichnungen also nicht mehr nur für klassische Medien, die über die Landwirtschaft berichten, sondern für Landwirte, die in den sozialen Medien direkt aus ihrem Alltag erzählen. So wie Biobauer Lars Peters. Während er weiter auf dem Kartoffelfeld arbeitet, frage ich ihn virtuell: Lässt sich an den Beispielen eine Veränderung in der Medienwelt ablesen?
Die meisten haben es noch nicht so ganz verstanden, dass das Medium der Zukunft ist. Ich lese keine Printmedien mehr. Ich lese keine Zeitung, ich lese gut wie gar keine Zeitschrift. Agrar heute gibt es genauso bei Instagram. Du kannst ja auch alle Infos irgendwie anders holen oder halt über Videos gucken.
Gut, jetzt war ich eine gute halbe Stunde virtuell mit dir auf dem Acker. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, dass du mich mitgenommen hast. Ja. Ich leg auf und lehne mich wieder zurück ins Sofa. Auch die Politik spielt in den sozialen Medien eine immer größere Rolle. Sind die Inhalte dort vielleicht sogar wahlentscheidend? Das möchte ich herausfinden und treffe mich mit Martin Fuchs. Der 45-Jährige ist Politikberater. Er wurde 1979 in Halle an der Saale geboren, wuchs dann in Leipzig und Weimar auf. Mittlerweile lebt er in Hamburg und berät hauptberuflich Politiker und Verwaltungen in digitaler Kommunikation. Er ist außerdem Dozent für politische Kommunikation. Einen Gesprächstermin mit ihm vereinbare ich Wochen im Voraus. In diesen Tagen sind seine Analysen hochgefragt. Unterwegs ist er viel im ICE, in diversen Medienhäusern und durchgängig digital. WhatsApp-Nachrichten unterschreibt er mit fuchsigen Grüßen. Auch sein Logo ziert das Tier, mit dem er den Nachnamen teilt. Wir bleiben im Videotelefonat ganz Social-Media-konform beim Vornamen. Martin, welchen Einfluss hatten denn die sozialen Medien auf die Wahlentscheidungen, die jetzt vor 2 Wochen erfolgt sind und auf die, die wir am kommenden Sonntag wahrscheinlich sehen werden?
Das ist sehr, sehr schwer seriös zu sagen. Was wir allerdings wissen, ist natürlich, dass soziale Medien für ganz viele Menschen, nicht nur unbedingt junge Menschen, ein ganz zentraler Informationskanal geworden sind. Also über 60% der jungen Menschen sagen, dass sie zum Beispiel auf TikTok jede Woche politische Inhalte dort wahrnehmen. Das heißt also, das ist schon auch ein zentraler Ort, an dem sich Menschen informieren. Und dann hat es natürlich schon Einfluss auf das, was ich dann in eine Wahlentscheidung einfließen lasse. Ich würde allerdings ganz, ganz oft auch gerade nach den hysterischen Debatten der letzten Monate, auch gerade was TikTok angeht oder auch andere Plattformen, davor warnen, dass man so kausal sagen kann, nur weil junge Menschen jetzt ein paar AfD-Videos gesehen haben oder von anderen Extremistinnen, dass sie deshalb jetzt AfD gewählt haben. So einfach würde ich es mir nicht machen.
Wie nutzen denn Parteien, Politiker und Politikerinnen diese Plattformen?
Seit 2017 ist Social Media fester Bestandteil jeder Kampagne in Deutschland. Alle großen Parteien, auch auf Landesebene, sind auf den zentralen großen Plattformen unterwegs. Von Meta, also Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, natürlich auch auf X und die meisten davon auch noch auf LinkedIn und auf anderen Plattformen. Das heißt, sie sind gut aufgestellt in der Breite. Das gilt auch für viele der Kandidatinnen. Ich glaube, beim letzten Bundestagswahlkampf waren 80% oder 85% aller KandidatInnen, das sind über 6000 Menschen gewesen, waren auf Social Media präsent.
Hast du Beispiele für Politiker, Politikerinnen, die ein soziales Medium besonders erfolgreich nutzen?
Da gibt es einige. Also ich würde fast sagen, dass der große Influencer in der deutschen Politik ist Christian Lindner. Der ist auf fast allen Plattformen eine riesengroße digitale Marke und ist einfach sehr präsent und hat es damit auch geschafft, meines Erachtens die FDP wieder in den Bundestag zu bringen, weil er das sehr smart und sehr gut macht, so zum Beispiel. Aber auch in anderen Parteien, zum Beispiel bei den Linken, fällt mir Heidi Reicheneck ein, die sehr gekonnt weiß, wie man das einsetzt, Social Media, und auch sehr erfolgreich ist, was die Reichweiten angeht. Und wenn man nochmal in die konservative Ecke schaut, dann ganz klar Markus Söder, der quasi fast, würde ich sagen, der Social Media Ministerpräsident in Deutschland ist, weil er einfach irgendwie eine große Freude zum einen daran hat und natürlich sehr genau weiß, wie man sich zu inszenieren weiß als ehemaliger Journalist.
Du hast ein Video ausgesucht vom 5. August auf TikTok. In diesem Video, es ist eine Mischung aus der linken Politikerin Heidi Reicheneck, die da eben steht, in ein Mikrofon spricht und zwischenrein geschnitten immer wieder Hintergrundvideos von ihrem Auftritt bei Hart aber fair, also sowohl in der Maske vorab als auch in der Talkshow selber. Und es wechselt sich eben in ziemlich hoher Geschwindigkeit miteinander ab. Wir wollen uns das mal anschauen.
Wir sind dann da also mit dem Auto hingefahren. Und dann hatte ich eine eigene Garderobe. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt von irgendeiner Schulpräsentation oder so, aber meine Fresse, war ich nervös. Ging dann trotzdem los und wie das am Ende aussah, das seht ihr hier. Da schaue ich mir eine Wohnung an, da steht ein gammeliger Kühlschrank drin, der ist ja schon mehr älter als ich, aber dann ist möbliert und dann kann ich diese Mietpreisbremse unterlaufen. Ja, super. Was wir brauchen, ist ein Mietendeckel. Und da muss auch ein Staat wirklich eingreifen.
Sie schafft quasi so eine Augenhöhe mit diesem Video, zeigt auch mal exklusiv Mehrwert, quasi was man woanders nicht sehen kann, und ist mega persönlich, mega authentisch, indem sie sagt, ich war genauso nervös und habe mich fast in die Hose gemacht und so. Das macht natürlich dann so ein bisschen auch selbstkritisch und so ein bisschen sich auch nicht ganz ernst nehmen, auch an dieser Stelle. Und dann schafft sie es auch noch, die Krönung quasi, würde ich sagen, politische Inhalte auch mit so einem Video noch zu vermitteln, indem sie noch diesen 2 oder 3 Sätze aus Hart aber fair noch dann unterbringt, wo sie ihre Forderungen unterbringt zum Thema Mietpreisbremse.
Ich würde noch mal ganz kurz zurückgehen zu den, gerade zu den AfD-Wahlergebnissen bei den Wahlen in Sachsen und Thüringen. Es ist jetzt ganz frisch nach den Wahlen eine Studie veröffentlicht worden der Uni Potsdam, die eben untersucht hat, wie Erstwähler und Erstwählerinnen, was denen bei TikTok angezeigt wird an Videos. Und das eben im Durchschnitt Erstwähler und Erstwählerinnen dieser Gruppe in 9 AfD-Videos in der Woche angezeigt werden. Danach kommen Videos von CDU und dem Bündnis Sarah Wagenknecht, jeweils 1 im Durchschnitt pro Woche, und alle anderen Parteien liegen noch weit dahinter. Können wir uns auch da mal anschauen, wie das dann aussieht, was den jungen Menschen da so ausgespielt wird?
Es gibt einen quasi Posterboy der AfD auf TikTok, und das ist Ulrich Siegmund aus Sachsen-Anhalt. Er ist dort Fraktionschef im Landtag für die AfD.
TikTok ist wieder geöffnet.
Dann muss man zu Ulrich Siebenmund noch dazu wissen, sein Account heißt Mut zur Wahrheit 90. Das heißt, lange Zeit war gar nicht ersichtlich, dass das ein Politiker-Account ist und dass Ulrich Siebenmund dahinter steht und dass die AfD dahinter steht. Das hat er erst nach Kritik auch in der Öffentlichkeit und von Medien dann immer geändert. Das heißt also, er tritt da schon sehr, sehr stark als Influencer auf, als jemand, der irgendwie jetzt mal die Wahrheit sagt und jeden Tag einen Skandal rauspackt, was auch die Studie aus Potsdam, die du vorhin zitiert hast, auch nochmal verifiziert hat. Nämlich, dass 85% der Reichweite der AfD, die sehr groß ist, kommt gar nicht von eigenen AfD-Accounts, also von FunktionärInnen oder von Partei-Accounts, sondern es kommt von Menschen, die diese Inhalte nochmal selbst auf ihren eigenen Accounts hochladen und in die Breite tragen.
Ich habe mich erinnert, dass 2019, damals vor der Europawahl, Rezo, ganz erfolgreicher YouTuber, ein Video veröffentlicht hat, das hieß die Zerstörung der CDU. Und da haben sich später über 90 YouTuber angeschlossen, eine indirekte Wahlempfehlung für Grüne Linke. Und jetzt, vor diesen Wahlen in Sachsen und Thüringen, gab es den YouTuber Tim Jacken, 25. Februar auf YouTube, die Zerstörung der AfD. Ich würde den Schluss mal kurz anspielen.
Setzt niemals ein Kreuz bei der AfD. Schließt diese Partei aus sämtlichen Alternativen für euch aus. Sie ist vielleicht eine Alternative fürs Denken, aber keine Alternative, was unsere Gesellschaft irgendwie verbessert oder gar voranbringt.
Nach der Bundestagswahl 2021 war eine These von dir, dass sich vielleicht mehr Influencer in den sozialen Medien politisch positionieren. Ist es so eine Bestätigung dafür, dass ein YouTuber mit großer Reichweite sich ganz klar positioniert gegen eine Partei?
Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel, was euch zeigt, dass Politik zum einen fester Bestandteil auch von InfluencerInnen geworden sind, die sich eigentlich sonst wenig vielleicht mit politischen, gesellschaftlichen Themen beschäftigt. Was ich allerdings schon zugeben muss in meiner Beobachtung, es war jetzt nicht die große Welle. Also was ich beobachte, dass man sich für den Klimawandel einsetzt, dass man sich für vegane Ernährung einsetzt, also die Themen, das ist schon und das ist dann wiederum ja auch sehr politisch.
Martin, ich danke dir für die Analysen und wünsche dir alles Gute.
Vielen Dank.
Messer hast du, Messer
Pfanne
hast du.
Die Metallschüssel.
Ich befinde mich auf einer großen Bühne, darauf zwei mobile Blöcke, ausgestattet mit Kochplatten und Utensilien von Pfannen, Wendern und Quirlen über Gewürze und Öl bis zu Äpfeln und Minze. Die Hauptdarstellerin an diesem Abend in der Münchner Veranstaltungshalle Technikum ist Maja Leinenbach. Auf ihrem Instagram-Account @fitgreenmind folgen ihr knapp 4 Millionen Menschen, auf TikTok weitere gut 1,5. Der Name verrät, es geht um gesunde Ernährung. Vor 5 Jahren beschließt die 20-Jährige, vegan zu leben. Mit ihren kurzen Kochvideos gehört sie zu den erfolgreichsten veganen Foodbloggerinnen Deutschlands und ist dank englischsprachigem Inhalt sogar international bekannt. Auf der Bühne zeigt sich, Social Media kann viel mehr werden als im privaten Wohnzimmer aufgenommene Videos. Um Maja herum ist ihr Team, zuständig für PR, Kooperationen oder eben Veranstaltungen, beschäftigt mit den Vorbereitungen.
Was brauchen wir denn von den frischen Sachen?
Chili, Knoblauch.
Wollt ihr die wieder zum Probieren rausgeben?
Limetten.
Maja, ich habe mich zu dir hinter zum mobilen Kochblock gestellt. Ihr guckt in ein Papier oder in einen DIN A4-Zettel, auf dem ganz viele Zutaten stehen.
Eine Kochshow, da wird auch gekocht hier vorne. Und wir stehen gerade nur sicher, dass auch alle Zutaten da sind und alles an Equipment, was wir brauchen.
Was passiert denn heute Abend genau?
Also natürlich im Vordergrund steht das Kochen. Es wird, lass mich kurz zählen, 3 verschiedene Rezepte werden auf der Bühne gekocht. Dann gibt es noch eine kleine Challenge, das ist nochmal so ein Rezept. Und dann so als Dessert habe ich einen Schokomousse vorbereitet. Das kriegt dann jeder so einen kleinen Löffel beim Rausgehen quasi. So.
Jetzt ist es ja ein gut gehendes Geschäft, würde ich auch mal sagen. Und du bist aber ja nicht eine, die ihren Lifestyle teilt, Urlaubsfotos, sondern eben irgendwie auch was Nachhaltiges macht, für Tiere, für die Umwelt auch eintreten will. Darf man dann so ein wirtschaftliches Interesse irgendwo auch haben?
Naja, ich meine, dass man gute Sachen machen kann, das muss man ja auch irgendwie finanzieren oder einfach möglich machen. Meine Werte sind mir das Wichtigste oder jetzt von unserer GmbH. Danach suchen wir uns Kooperationspartner und Projekte aus, die wir machen und umsetzen. Und deswegen finde ich das jetzt nicht verwerflich, dass man aber auch einen finanziellen Erfolg mit der Firma haben möchte. Da hätte mir damals jemand vor über 5 Jahren gesagt, dass ich das irgendwann mal hauptberuflich machen kann, hätte ich nicht geglaubt.
Da warst du ja auch noch in der Schule, als du angefangen hast.
Genau, da war ich gerade in der 9. Klasse.
Und letztes Jahr hast du Abitur gemacht?
Ja, vor einem Jahr.
Mir ist jetzt bei der Recherche von Sinfluencern sind mir so ein paar begegnet, die dann auch Bücher geschrieben haben oder die tatsächlich auch auf der Bühne standen.
Es ist nochmal was ganz anderes, die Leute, die einem folgen, so im echten Leben zu sehen. Also unter der Zahl auf Social Media kann man sich oft so wenig vorstellen. Deswegen so ja, von dem Digitalen auch mal wieder so ein Stück weit ins reale Leben, finde ich schon für mich persönlich ziemlich wichtig.
Man sieht ja in deinen Videos, man sieht deine private Küche, also ich glaube so diese weißen Oberschränke und die weißen Schubladen, diese Holzarbeitsplatte, das ist wahrscheinlich allen deinen Followern irgendwie ein Begriff oder ein Bild, besser gesagt. Sonst sieht man natürlich auch viel von deiner Fitnessroutine, das ist ja noch der zweite Part von Fit Green Mind. Ansonsten kriegt man jetzt gar nicht so viel von deinem privaten Leben mit. Ist das auch Absicht irgendwo?
Ja, schon. Also ich will natürlich auch so mein Privatleben und das, was ich auf Social Media zeige, so ein bisschen trennen.
Wir stehen ja hinter der mobilen Kochplatte jetzt. Wenn wir uns umdrehen, gucken wir direkt in den Zuschauerraum. Ich schätze mal, ungefähr 200 Plätze, schwarze Stühle in Reihen, in 2 Blocks, rechts und links, dazwischen Eingang. Geht in 2 Stunden ungefähr los, genau. Hier werden dir jetzt wahrscheinlich nur wohlgesonnene Menschen begegnen, die auch kommen, um dich zu sehen, um dich kochen zu sehen, um auch von dir zu lernen. Im Internet ist aber ja bekanntlichermaßen, wenn sich Leute hinter Pseudonymen verstecken, auch immer mal eine Menge Hass unterwegs. Wie gehst du damit um?
Also ich habe das Glück, dass ich tatsächlich ziemlich wenig Hass im Internet erfahre. Wahrscheinlich auch, weil ich mich nicht selbst als Person in den Vordergrund stelle, sondern die Rezepte. Und dementsprechend, wenn negative Kommentare kommen, sind die auch oft eher so gegen Veganismus an sich. Aber ich weiß auch ganz gut, das so ein bisschen abzugrenzen, dass meistens solche Kommentare mehr über den Verfasser als über mich aussagen.
Und dann lässt du es so stehen?
Oder reagierst du? Also zurück zu kommentieren bringt ja nichts.
Jetzt habe ich heute schon mal gecheckt, deine Stories, die heute schon so alle online gegangen sind. Heute Morgen 7.42 Uhr das erste Workout, dann ein Kaffee, dann wart ihr auf dem Weg hierher. Du hast crispy, also knusprigen Reis mit Tofu, mit Kichererbsen, Tofu und einem Minzdressing gegessen unterwegs. Wie durchgetaktet ist dein Leben?
Momentan ist der Alltag doch schon sehr durchgetaktet. Also war die letzten Wochen einfach total viel los, auch mit verschiedenen Projekten, an denen wir arbeiten, wo Launches sind oder jetzt auch diese Kochshows, wo wir halt auch viel Planung reingesteckt haben, zusätzlich zu dem Content, den ich regelmäßig produziere. Deswegen ist es schon gut durchgetaktet, aber ich war auch schon immer jemand, der das gemocht hat.
Veganes Leben, Tierwohl, Klima und Umweltschutz. Wer sich für diese Themen interessiert, findet in den sozialen Medien viele Vorbilder. Auch Menschen, die ganz anders angefangen haben. Comedian und Reality-TV-Expertin Mirella Precek etwa macht mittlerweile ganz bewusst auch feministische und nachhaltige Inhalte. Marie Nasemann, einst Teilnehmerin bei Germany's Next Topmodel, engagiert sich heute für eine faire Modeindustrie. Wandlungen, die keine Einzelfälle sind, das hatte mir auch Social-Media-Experte Fuchs im Gespräch erzählt. Influencer werden Eltern, machen sich mehr Gedanken um eine lebenswerte Zukunft und übernehmen Verantwortung.
Es ist 2 Stunden später, ungefähr 19.15 Uhr. Die Halle im Technikum füllt sich so langsam. Ich habe mich auch hingesetzt, sitze in der 2. Reihe am Rand. Und vor mir sitzt eine junge Frau, die hier genau als erstes, hat sie gesagt, schon da war. Ich habe gerade über die Schulter festgestellt, dass sie ein Foto von ihren beiden Tickets vor die Bühne gehalten hat, fotografiert hat und Maya hat es repostet. Wie ist das für dich?
Ich freue mich sehr darüber. Ich bin froh, heute hier zu sein.
Schauen wir noch mal kurz auf dein Ticket, weil du gesagt hast, der Preis ist okay. Was heißt das? Wie viel war das? Ihr kramt noch mal kurz das Ticket aus der Tasche.
40,75 Euro. Gerade im Vergleich zu anderen Content-Creatern, die auch so eine Art Show machen, die verlangen viel höhere Preise, wenn auf so einer Podcast-Tour zum Beispiel. Und das hat mich nicht überrascht, dass die Maya das so absolut fair macht und für jeden quasi zugänglich.
Verrätst du mir noch ganz kurz deinen Namen?
Ja, ich heiße Anna.
Anna, viel Spaß heute Abend. So, es ist kurz vor 8. Ich drehe mich mal um. Die Plätze sind so gut wie alle besetzt. Das Publikum schätze ich zwischen 20 und 30, der größte Teil. Hauptsächlich Frauen, aber schon auch einige Männer. Das Licht wird gedimmt, es wird leiser, die Musik aus. Und jetzt geht das Licht an und Maya rennt boxend auf die Bühne mit großen, breiten Lächeln.
Das sind die Nerdfacts, die jetzt nächste Woche rauskommen sollen. Und das Thema ist ja relativ speziell. Das sind diese Knopfzellbatterie-Ingestionen.
Ja.
Und lass einfach mal durchschauen.
Vielleicht könnte man hinschreiben, die Symptome sind unspezifisch und teils kaum ausgeprägt.
Oder einfach, es gibt keine. Also das ist ja, das, glaube ich, das Blöde dran, dass das auch im Rettungsdienst oft unterschätzt wird, weil dem Kind geht es ja nicht schlecht.
Ja. Ja, okay. Ja.
Das Nürnberger Wohnzimmer von Martin Fandler. Neben ihm sitzt auf einer Bank am großen Holzesstisch Freund und Kollege Philipp Gotthard. Familiäre Atmosphäre, im Rücken eine helle Wohnküche mit weiß verblendeten Oberschränken. Ein weiterer Bereich im offenen Raum ist reserviert für das Sofa, ein großes Bücherregal und die Liegeecke des Babys. Martin, der hier lebt, arbeitet als Oberarzt an der Notaufnahme im Klinikum Bamberg. Philipp ist freiberuflicher Notarzt. Ein Gespräch unter Fachleuten, das nicht gerade Potenzial birgt, in den sozialen Medien viral zu gehen, sollte man meinen. Aber Nerdfallmedizin, wie Philipp und Martin ihr Online-Hobby und auch ihren Instagram-Account seit 8 Jahren nennen, beweist das Gegenteil. Auf Instagram hat das Team über 34.000 Follower, auf YouTube knapp 60.000 Abonnentinnen, ihr Blog erreicht rund 1,5 Millionen Aufrufe im Jahr.
Also, warte mal, ich schreibe es mir jetzt nochmal auf. Wir wollen... Ups. Batterieingestion bei den Symptomen auch keine, ne? Mhm.
Vor euch beiden auf dem Tisch steht ein Laptop. In den gucke ich jetzt mal mit rein. Also da ist ein Word-Dokument geöffnet, Überschrift in Fett. Vielleicht können wir es nochmal uns anschauen. Nerdfacts hinterlegt mit so einem roten Textfeld. Das ist die Folge 4 von 2024. Was passiert, wenn ein Kind eine Knopfzellbatterie runtergeschluckt hat? Also die Nerdfacts sind eben ein DIN A4-Merkzettel.
Da war die Idee, fasst doch ein Thema oder einen Spezialfall auf einer Seite zusammen und pappt den in die Toilette, in die Personaltoilette der Notaufnahme oder der Rettungswache oder irgendwo hin. Und in ein paar Minuten, wo man da rumsitzt, muss man nicht am Handy spielen, sondern hat vielleicht Lust, sich da was durchzulesen. Und wir machen das jetzt alle 2 Monate oder auch in gewissen Abständen.
Also den Merkzettel mit dem Nerdfact Notfall, den gibt es bei euch auf dem Blog. Bereitet ihr das Thema auch für andere Auftritte auf, also für andere Internetauftritte von euch?
Wir haben auch zum Beispiel ein Video zu den Knopfzellbatterien vor einigen Monaten gemacht. Da geht es dann natürlich noch ein bisschen mehr ums Detail. Also
vielleicht können wir da mal hingehen zu dem Video.
Muss ich mal googeln, dass ich es selber finde.
Nerdfallmedizin Knopfzellbatterien gibt der Martin ein ins Suchfeld. Genau. Thank you. Zur Musik erscheint eben bildlich auf weißem Hintergrund euer Logo, Nerdfallmedizin, und dann das Thema Kinder- und Knopfzellenbatterien. Jetzt würde ich mal kurz weitergucken.
Hallo liebe Leute und herzlich willkommen bei Nerdfallmedizin. Heute zu einem ganz speziellen Video. Wir haben wieder unseren Tox- und Vergiftungs- und sowieso Experten Christoph Hüser hier. Vielen Dank, dass du da bist.
Hallo. Genau, Martin, du stehst vor einer weißen Wand, eben mit eurem Toxikologie-Experten. Und dann besprichst du mit ihm das Thema. Lass mich mal auf die Länge schauen. 8 Minuten 36. Keine Effekte. Ich habe es mir mal vorhin durchgeguckt. Kaum Schnitte. Du hast gesagt, kein Skript eigentlich. Am Setting ändert sich wenig.
Das ist ja ein reines Hobby, ohne Geld verdienen und irgendwas. Also wie können wir den Aufwand möglichst minimieren und trotzdem den Output maximieren? Und hatten aber immer wieder schon auch überlegt, Philipp, du erinnerst dich ganz am Anfang, irgendwie mit zwei Kameras, mit schönem Hintergrund, mit mehr Schnitten. Und das kam gar nicht so gut an, weil die meisten Leute dann gesagt haben, sie finden es total sympathisch, dass sie das Gefühl haben, sie sitzen mit uns da am Sofa und reden über irgendein medizinisches Thema. Und
unser Anspruch, muss man ja auch sagen, ist ja nie gewesen, eine große Masse und maximale Klickzahlen zu erreichen, sondern wir machen eigentlich immer die Themen, die wir interessant finden. Dann trifft man mal mehr oder mal weniger den Geschmack, und die Bandbreite von den Klickzahlen ist dementsprechend hoch, zwischen 5.000 und über 150.000. Und da merkt man eben, dass die Themen eben ganz verschiedene Leute auch triggern.
Ich glaube schon, unsere Hauptzielgruppe oder die Hauptleute, die wir auch erreichen, sind schon alles Profis, die dort arbeiten. Aber es gibt halt super viele. Es gibt die Medizinstudis, die sich vorbereiten wollen auf ein Praktikum und vielleicht noch gar nicht so tief in der Notfallmedizin drin sind. Es gibt die junge Assistenzärztin, die eigentlich in der Kardiologie ist, aber jetzt mal Dienst in der Notaufnahme machen muss. Es gibt die Leute, die wieder einsteigen. Es gibt Leute, gerade im Rettungsdienst gibt es ja eine Riesengruppe von Notfallsanitäterinnen, Notfallsanitäter, Zehntausende, die da aktiv sind, die lernen. Also das sind schon viele Leute, die einfach Informationen brauchen. Und man muss sagen, die Art der Fortbildung hat vielleicht mit den modernen Medien noch nicht ganz so Schritt gehalten. Und ich glaube, da erwischen wir eine gute Nische. Also so dieses schnelle, fokussierte, vielleicht ein bisschen moderne, vielleicht so ein bisschen eben auf Augenhöhe. Und erwischen da irgendwie einen Bereich, den sonst nicht so viele abdecken.
Du hast jetzt gerade nochmal die Augenhöhe angesprochen. Also sowohl in den Videos als auch in eurer Community duzt ihr ja eigentlich so gut wie alle, vom Studenten bis zur Professorin. Auch die Leute duzen euch in den Kommentaren. Ihr seid gestandene Ärzte.
Ich glaube, dass die sozialen Medien da einen großen Vorteil bringen. Also was das Du jetzt angeht und die Augenhöhe angeht. Man muss natürlich auch sagen, die sozialen Medien haben auch ihre ganz eigenen Problemchen. Das darf man einfach nicht ausklammern. Also was natürlich bei einem 8-Minuten-Video immer bedacht werden muss, ist, dass wir nicht alle Details, alle Aspekte und die volle Skala darstellen können. So dass ich glaube, soziale Medien sind eine super Ergänzung für den Alltag, weil sie niederschwellig wissenschaftliche Themen ansprechen können, aber sind halt eben auch nicht das einzige Mittel zur Weisheit.
Ich würde einmal noch mal ganz kurz zu dem Video gehen. Da war mir nämlich noch was aufgefallen. Beim geöffneten Video unten drunter, also Video, dann die Überschrift, und unten drunter ist so ein blauer Kasten von einem Kanal unter der Aufsicht von in Deutschland zugelassenem medizinischen Fachpersonal. Steht da. Was weiß das?
Ich glaube, das ist eine Aktion, die Google bzw. YouTube da im Rahmen auch der Corona-Zeit eingeführt hat, wo die verifizieren, wer generiert diesen Kanal. Und da konnte man sich registrieren und konnte angeben, okay, wir sind beide Ärzte, wir haben die Approbationsurkunden hingeschickt und dann haben die das zertifiziert. Und ich glaube, dass das dann zum Beispiel die Suchergebnisse anders bewertet, glaube ich. Und wir halt diesen Badge haben. Das Gute ist, das ist ja alles so öffentlich und wir stehen auch mit unserem vollen Namen. Also das ist ganz klar, man findet sofort, wer wir sind, und die Leute können das direkt kommentieren. Also das Schöne ist, es gibt quasi eine Kontrolle durch die Community.
Inhalt oder Lehre, Fake oder Realität, Aufreger oder Analyse, Hetze oder Zusammenhalt. Was Menschen in den sozialen Medien konsumieren, liegt auch am Angebot. Sinfluencer bereichern das ganz bewusst. Soziale Medien, wenn aus Influencern Sinfluencer werden. Das war das Wochenendjournal. Am Mikrofon verabschiedet sich Judith Daubalter.